Wussten Sie eigentlich, dass jeder fünfte Deutsche im Laufe seines Lebens herzschwach wird? Nein? Dann ist es Grund genug für uns, Sie heute Abend mit dieser oft auch unerkannten Krankheit vertraut zu machen. Was passiert, wenn unsere Pumpe schlapp macht? Unser Thema heute und gleich geht's los. Bleiben Sie einfach dran. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Musik und Medizin, unser Gesundheitsmagazin auf Bayernwelle Südost und das heute wieder live aus dem schönen Parkhotel mitten in Traunstein. Ja, 11.11. Martinstag, aber statt Martini-Ganserl-Essen und Laternenumzug widmen wir uns heute wieder Ihrer Gesundheit und das mit einer leider noch viel zu häufig unterschätzten Erkrankung. Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Herzschwäche und beinahe 300.000 erkranken jedes Jahr neu daran. Leider nehmen viele Betroffene erste Symptome zu Unrecht immer noch als unvermeidbare Alterserscheinung hin und riskieren so ein Fortschreiten der Erkrankung bis zur aktuellen akuten Lebensbedrohung. Dass viele Patienten trotz immer bessere Therapiemöglichkeiten keine optimale Behandlung erhalten, liegt häufig daran, dass diese Möglichkeiten noch zu wenig bekannt sind. Im Rahmen der bundesweiten Aufklärungskampagne der Deutschen Herzstiftung in den diesjährigen Herzwochen über Erkennung, Behandlung und Vorbeugung der Herzschwäche zu informieren, befassen auch wir uns heute nochmal intensiv mit diesem Thema und das mit diesen Gästen, die Kardiologen und Oberärzte Dr. Olaf Bosse und Dr. Stefan Mang, beide hier aus dem Klinikum Traunstein. Schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, und gleich meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Mang. Was ist eigentlich unter der sogenannten chronischen Herzschwäche zu verstehen?
Ja, zunächst möchte ich bemerken, dass die chronische Herzschwäche keine eigenständige Erkrankung ist, sondern immer Folge verschiedener internistischer Erkrankungen. Die führen dazu, dass das Herz mit der Zeit größer wird, dass seine Pumpleistung abnimmt und dass dadurch weniger Blut in den Körper gepumpt wird. Das hat zur Folge, dass wichtige Organe wie Gehirn, Muskeln oder Nieren schlechter mit Sauerstoff oder mit Nährstoffen versorgt werden. Der Patient merkt das mit der Zeit, dass zum einen seine Lebensqualität abnimmt, er ist nicht mehr so belastbar, er hat Atemnot schon bei geringer Anstrengung und, was wichtig ist, seine Lebenserwartung ist vermindert, gerade aufgrund des Risikos, einen plötzlichen Herztod zu versterben.
Mhm. Herr Dr. Bosse, wie erkennt man überhaupt die chronische Herzschwäche?
Es gibt Beschwerden, die einen daran denken lassen können, dass Herzschwäche vorliegt. Es handelt sich dabei zunächst mal um die allgemeine Leistungsminderung und um Atemnot. Beide Beschwerden, muss man sagen, sind keineswegs eindeutig typisch oder spezifisch für diese Erkrankung. Sie sind einfach ein erster Hinweis. Es gibt sehr viele andere Probleme, die ebenfalls zu solchen Beschwerden wie Atemnot und Leistungsschwäche führen können. Zum Beispiel die Lungen- und Bronchienerkrankung und nicht zuletzt auch Trainingsmangel. Trainingsmangel ist ein häufiger Problem in unserer Gesellschaft mit wenig Bewegung. Hinweise, dass sich um eine Herzursache oder dass Herzschwäche mit im Vordergrund steht bei diesen Beschwerden, wären zum Beispiel, wenn diese Atemnot speziell nachts plötzlich auftritt und man sich aufsetzen muss oder wenn man überhaupt im Liegen ganz schlecht Luft kriegt und nachts mehrere Kissen unter den Kopf liegen muss. Hinweise wären aber auch, wenn in der Vorgeschichte bereits ein Herzinfarkt sich abgespielt hat, wenn mal eine Bypass-Operation notwendig war oder wenn ein schwerer Diabetes oder ein Hochdruck in der Vorgeschichte schon länger bekannt sind. Ein drittes Problem, was man mit Herzschwäche in Verbindung bringen kann, nicht so häufig, sind Wassereinlagerungen, vor allem im Knöchelbereich. Man erkennt es daran, dass das Gewebe da so geschwollen ist, man kann hineindrücken und diese Delle bleibt dann stehen. Auch das ist nicht von vornherein typisch für Herzschwäche, aber ist ein weiterer Hinweis, dass sich darum handeln könnte.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung mich ja darüber informiert, dass es ja verschiedene Schweregrade in den Beschwerden bei der Herzschwäche gibt. Wie werden die eingeteilt?
Ja, diese Schweregrad-Einteilung der Herzschwäche dient eigentlich überwiegend dazu, dass die behandelnden Ärzte untereinander sich verständigen können, wie ausgeprägt das Krankheitsbild bei den Patienten ist. Und es gibt dazu eine Schweregrad-Einteilung, die von einer amerikanischen Herzgesellschaft stammt, von der New York Heart Association. und die lautet eigentlich so, der Schweregrad 1, da liegt das Problem der Herzschwäche im Prinzip vor, macht aber überhaupt keine Beschwerden. Im Stadium 2 bestehen die Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung, die also über das Normale hinausgehen, zum Beispiel schnelles Treppensteigen oder schnelles Bergaufgehen. Im Stadium 3 sind die Beschwerden bei Alltagsbelastungen so, dass sie eine Einschränkung darstellen. Und im Stadium 4 liegen Beschwerden, also überwiegend Atemnot und Leistungsminderung, bereits in Ruhe vor.
Dr. Busse, man unterscheidet ja auch die chronische und die akute Herzschwäche. Welche Faktoren können denn zum Beispiel zu einer akuten Herzschwäche führen?
Akute Herzschwäche ist eine plötzliche Befindensverschlechterung, die für den Patienten extrem unangenehm ist und für ihn selber in dem Moment völlig, es ihm selber völlig klar macht, dass ein Notfall vorliegt. Das ist etwas wirklich Schlimmes und Unangenehmes, ist eine rasch zunehmende starke Atemnot, die einfach zunimmt, die dann auch zu rasselnden Atemgeräuschen führt. Es kann sogar sich Schaum bilden, der aus dem Mund kommt dabei. Gleichzeitig besteht oft ein sehr starker Schmerz oder ein starker Druck im Brustkorb, der sich wie ein Vernichtungsschmerz irgendwie anfühlt. Alles ist verbunden mit einem unangenehmen, kalten Schweißausbruch. Derjenige, der das hat, fühlt sich extrem elend. Das ist vielleicht die beste Bezeichnung, die man dafür finden könnte. Es ist ein Gefühl extremes Elendsein, die man in dem Moment hat. Völlig klar ist, das ist die Situation, wo man einen Notarzt rufen muss, um sofort ins Krankenhaus oder überhaupt in ärztliche Hilfe gebracht zu werden. Häufigste Ursachen dafür sind der plötzliche Herzinfarkt. Es gibt aber diese gleichen Beschwerden auch zum Beispiel bei krisenhaften Blutdruckanstiegen, wenn der Blutdruck so hoch ist, dass das Herz dann damit nicht mehr fertig wird. Und es gibt es auch bei plötzlich auftretenden Herzrhythmusstörungen, die ebenfalls diese unangenehme Symptomatik auslösen können.
Herr Dr. Mang, gerade besonders viele alte Menschen haben ja diese Symptome, allerdings oft ohne zu wissen, dass sie an einer Herzerkrankung leiden. Wie erklären Sie sich das?
Nun, wir wissen alle, dass mit zunehmendem Alter Erkrankungen seines orthopädischer Art, der Rücken tut weh, die Hüfte schmerzt, auch internistische Erkrankungen zunehmen. Diese Erkrankungen können, wie ich eingangs erwähnt habe, auch zu einer Herzschwäche führen. Und das erklärt, dass bei den über 80-Jährigen 10% der Patienten von einer Herzschwäche betroffen sind. Bei den 40- bis 50-jährigen Patienten beträgt dieser Anteil etwa 1%. Diese Altersgruppe hält diese Beschwerden, die sie hat, oft als altersgegeben und kümmert sich dann nicht um die Ursachen oder glaubt, dass die Beschwerden, so wie sie gekommen sind, auch wieder vergehen würden.
Herr Dr. Busse, vielleicht nochmal die Ursachenforschung, sagen wir mal. Welche sind denn eigentlich die Ursachen der Herzschwäche beziehungsweise welche Vorerkrankungen können dazu führen?
Die Hauptursachen für Herzschwäche sind hier in Mitteleuropa die koronare Herzerkrankung und der hohe Blutdruck. Das macht zusammen sicher gut 70% aller Erkrankungen, also Herzschwächeerkrankungen aus.
Wie Sie gerade erwähnten, also die wesentlichen Ursachen, zum einen die koronare Herzerkrankung, zum anderen der hohe Blutdruck. Können Sie uns vielleicht nochmal genauer erläutern, wie sich beide Erkrankungen auf die Dauer auf das Herz auswirken?
Ja, ich fange an mit der koronaren Herzerkrankung. Hauptproblem ist hier der Herzinfarkt. Es können auch im Rahmen dieser Erkrankung mehrere kleinere Herzinfarkte auftreten. Auf jeden Fall führt diese Erkrankung zu Narbenbildung im Herzmuskel. Und diese Narbenbildung im Herzmuskel schwächt den Herzmuskel in der Weise, dass Umbauvorgänge zu einer Erweiterung des Herzmuskels führen. Die gesunden Herzmuskelabschnitte müssen dabei mehr leisten und müssen eine höhere Wandspannung aufbauen. Und diese höhere Wandspannung führt auch dazu, dass der Druck im Herzen sich mit der Zeit erhöht. Beim hohen Blutdruck ist es so, dass durch die lange Blutdruckbelastung zwei Reaktionsmöglichkeiten des Herzens da sind. Es kann zum einen zu einer deutlichen Wandverdickung des Herzens kommen. Die Herzwand wird dadurch steifer und diese Steifigkeit des Herzmuskels führt dann zu den Symptomen der Herzschwäche, wie wir sie vorhin schon besprochen haben. Es gibt aber auch einen anderen Fall, wo diese Druckbelastung zu einer Erweiterung des Herzmuskels, ganz ähnlich wie vorhin besprochen bei der koronaren Herzerkrankung, führt und dann über eine Erhöhung der Wandspannung wieder zu den gleichen Beschwerden Leistungsminderung und Atemnot.
Jetzt gibt es ja noch andere Erkrankungen, die zu einem schwachen Herzen führen können. Welche sind denn das außerdem noch?
Hier in unseren Breitengraden sind es dann vor allem die angeborenen Herzfehler, die erworbenen Herzklappenfehler. Das heißt, unsere Herzklappen können im Lauf einer Erkrankung sich stark verengen oder die können undicht werden und beides belastet das Herz in ungebührlicher Weise und es kommt zu einer Schädigung des Herzens mit entsprechenden Beschwerden. Herzmuskelentzündungen können als Folge einer Grippeerkrankung mal auftreten und können ein Problem darstellen. Es gibt den Begriff der Kardiomyopathie, das ist eine Erkrankung, die wahrscheinlich über den Muskelstoffwechsel zu einer Störung der Herzfunktion führt. Häufig ist es eine angeborene Erkrankung, das heißt, da gibt es genetische Faktoren, die mit dazu beitragen. Und ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, sind Herzrhythmusstörungen. Auch die Herzrhythmusstörungen selber können Herzschwäche auslösen.
Und dann gibt es ja auch noch Suchterkrankungen. Das habe ich mich auch schon gewundert, aber auch die können zu einer Herzschwäche führen?
Nun ja. Alkohol ist ein Problem. Hohe Mengen von Alkohol, die regelmäßig zugeführt werden, sind eindeutig schädlich fürs Herz. Und also das könnte durchaus im Laufe der Zeit zu einer Herzmuskelschädigung führen. Andere Suchterkrankungen, zum Beispiel Kokain. Wer Kokain schnupft, hat ein erhöhtes Risiko, dass er Herzinfarkt bekommt durch die direkte Wirkung des Kokains. Gut, es gibt viele gute Gründe, glaube ich, auf Suchtmittel zu verzichten und das mag noch ein weiterer dazu sein.
Jetzt meine nächste Frage an Sie. Wie wird denn heute in aller Regel die Herzschwäche diagnostiziert?
Bevor man an die Durchführung technischer Untersuchungen denkt, gibt einem die Vorgeschichte des Patienten schon Aufschluss darüber, welche Vorerkrankungen oder welche aktuellen Erkrankungen vorliegen, die für die Herzschwäche von Bedeutung sein könnten. Das Zweite, der Patient berichtet ja immer über spezielle Beschwerden, über das Alarmzeichen Atemnot. Hier hilft es auch, die Lunge abzuhören, um festzustellen, ob tatsächlich Wasser in der Lunge vorhanden ist. Dann kann man auch technische Untersuchungen wie eine Röntgenuntersuchung der Lunge durchführen, wo auch Stauungszeichen erkannt werden können. Weitere Zeichen sind Stauungszeichen auch in den Füßen, dass Wasseransammlungen an den Knöcheln oder Unterschenkeln auftreten oder dass die Halsvenen deutlich hervortreten im Liegen oder bei leichter Oberkörperhochlage.
Jetzt bei den geringsten Anzeichen der Herzschwäche ist also der nächste Schritt praktisch eine Überweisung dann vom Hausarzt zum Kardiologen, logischerweise, damit die Herzschwäche auch sicher diagnostiziert und natürlich auch richtig behandelt werden kann. Jetzt hört man doch immer wieder von Einzelfällen, dass die Überweisung zum Facharzt beziehungsweise in eine Spezialambulanz unterbleibt. Wie können Sie sich das erklären? Wie ist sowas möglich?
Man darf nicht vergessen, dass der Hausarzt schon die Herzschwäche diagnostizieren kann mit den Teilen, die ich eben genannt habe, die Vorgeschichte oder auch die körperliche Untersuchung. Und in der Regel sind die Patienten auch schon medikamentös so anbehandelt, dass zumindest ihre Beschwerden gebessert werden und die Stauungszeichen zurückgehen. Was der Facharzt oder die Spezialambulanzen noch beitragen können, ist natürlich der wichtige Punkt, die Ursache abzuklären. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei älteren Patienten die Patienten sich zu alt fühlen oder Untersuchungen zu belastend oder zu teuer erachtet werden könnten.
Das ist das große Problem heutzutage immer, dass man vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen davor zurückschreckt und noch einen weiteren Arzt konsultieren und so weiter und so weiter. Das ist dann oft auch ein großes Problem für ältere Menschen. Und sie fühlen sich wahrscheinlich beim Hausarzt auch geborgener und möglicherweise betreuter.
Ja, er kennt sie ja von Kindheit auf und das ist sicher ein Punkt.
Aber ganz wichtig ist in so einer Situation auf jeden Fall dann den Kardiologen schnellstmöglich aufzusuchen.
Ja.
Mit welchen Untersuchungen kann man denn jetzt nun die Herzsituation am besten beurteilen, Herr Dr. Mang?
Die Hauptuntersuchung ist sicher die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Wir nennen sie auch Echokardiographie. Hier kann man die Herzgröße, die Pumpkraft beurteilen. Man kann auch hier schon Ursachen finden, wie zum Beispiel Hinweise für eine Durchblutungsstörung des Herzens, die koronare Herzerkrankung, oder für Klappenfehler, seien es jetzt Verengungen oder Undichtigkeiten der Klappen. Eine zweite Untersuchung ist das EKG. Es zeigt mir Rhythmusstörungen an als mögliche Ursache oder Folge der Herzschwäche. Und man kann auch hier schon Hinweise für eine Herzwandverdickung feststellen. Eine Belastungsuntersuchung, damit kann ich die Leistungsfähigkeit, die aktuelle, noch erfassen und sie gibt mir unter Umständen Hinweise, ob eine Durchblutungsstörung am Herzen vorliegen kann, die ich dann am Ende dieser Kette mit einer Herzkatheteruntersuchung weiter abklären und auch behandeln kann. Mit dieser Untersuchung ist es auch möglich, Herzklappenfehler oder angeborene Herzfehler zu werten in ihrem Schweregrad und überhaupt zu diagnostizieren.
Ja, und in weiterer Folge gibt es dann, wie ich auch noch vernommen habe von Ihnen, eine Laboruntersuchung mit einem sogenannten Biomarker. Herr Dr. Busse, was zeigt denn dieser Biomarker genau an?
Das BNP oder das NT-proBNP ist ein Botenstoff, also eine Art Hormon, was der Herzmuskel bei erhöhtem Stress, erhöhter Wandspannung bildet. Und dieses Hormon soll, das ist so im Organismus so vorgesehen, soll die Wasserausscheidung über die Niere anregen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Spiegel, also die Höhe dieses Hormonspiegels im Blut zu messen. Und man hat gesehen, dass die Höhe dieses Spiegels eben abhängig ist vom Ausmaß der Wandspannung im Herzmuskel. Je höher dieser Laborwert ist, desto schlechter geht es dem Herzen. Und es ist mit dieser Blutuntersuchung also möglich, verschiedene Atemnotsursachen voneinander zu unterscheiden. Ein Patient, der Atemnot wegen einer Lungenerkrankung hat, wird sehr niedrige Spiegel haben. Ein Patient, der Atemnot wegen Herzerkrankung hat, wird hohe Spiegel haben. Ein weiterer Punkt, wo dieser Wert von Bedeutung ist, ist dann später bei der Behandlung der Herzschwäche. Diese Behandlung kann mit Hilfe von diesem Laborwert nochmal optimiert und verbessert werden.
Je früher nun die Herzschwäche erkannt wird, desto besser stehen die Chancen, eine Verschlechterung der Krankheit aufzuhalten oder sie zumindest zu verlangsamen. Herr Dr. Mang, welches Therapiekonzept steht denn hier dafür zur Verfügung?
Nun, man muss zunächst mal zwei Therapieziele vor Augen haben. Das eine Ziel ist, die Beschwerdesymptomatik und damit die Lebensqualität des Patienten zu bessern. Und zweites Ziel ist, Leben zu verlängern. Dafür hat man im Grunde vier Säulen der Therapie. Die erste Säule besteht aus der Behandlung der verursachenden Grunderkrankung. Das zweite wäre dann eine medikamentöse Basistherapie mit dem Ziel zu einer Besserung der Herzfunktion. Die dritte Säule wäre dann regelmäßige Bewegung als Therapieform. Und für bestimmte Patienten sind auch spezielle Schrittmachersysteme geeignet.
Was bedeutet denn hier dabei dann die Behandlung der Ursachen bzw. der Grunderkrankung?
Nun, es ist die beste Strategie gegen Herzschwäche, weil ihr damit praktisch der Boden entzogen wird. Und besteht darin, dass man zum Beispiel gerade bei den häufigsten verursachenden Erkrankungen eine sorgfältige Blutdruckeinstellung anstrebt, dass man eine Durchblutungsstörung des Herzens behandelt, sei es durch eine Bypass-Operation oder mittels Katheteruntersuchung, dass man rechtzeitig Herzklappenerkrankungen operiert und das Gleiche gilt auch rechtzeitige Korrektur von angeborenen Herzfehlern.
Jetzt hat man ja früher sehr viel mit dem Digitales, also Medikament Digitales gearbeitet. Welche Medikamente werden denn heutzutage hauptsächlich eingesetzt und was können sie denn jeweils zum Beispiel erreichen?
Heute behandelt man mit Medikamenten, bei denen nachgewiesen ist, dass sie vor allen Dingen das Leben verlängern. Und dazu gehören mit vorne die Beta-Blocker, die dazu führen oder die Aufgabe haben, das Herz vor Stresshormonen zu schützen. Sie senken dabei den Puls des Patienten und damit auch den Sauerstoffbedarf des Herzens. Eine zweite Gruppe sind die ACE-Hämmer und Sartane. Das sind Medikamente, die in ein komplexes Hormonsystem des Körpers eingreifen. Dieses Hormonsystem führt normalerweise dazu, dass Wasser im Körper angesammelt wird, dass die Adern sich zusammenziehen, um den Blutdruck zu erhöhen und führen auch dazu, dass am Herzen Muskelzellen umgebaut werden. Und diese schlechten Wirkungen können diese Medikamentengruppe halt verhindern. Eine dritte Gruppe sind die Entwässerungsmedikamente, die sogenannten Diuretika, die dazu führen, dass unnötige Wassermengen aus dem Körper entfernt werden. Damit ist in der Regel schon die Luftnot oder auch Wasseransammlungen in den Füßen oder anderen Organen zu erzielen. Das Digitales spielt heute nur noch eine Begleitrolle. Und zwar dann insbesondere bei Patienten mit Vorhofflimmern, die trotz einer optimalen Beta-Blocker-Therapie dann noch zu sehr schnellen Pulsfrequenzen neigen.
Das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also digital ist praktisch nur noch in diesen Fällen. Jetzt war ja früher auch bei Herzschwäche körperliche Schonung angesagt. Nach heutigem Stand ist ja Bewegung auch ein wesentlicher Teil des modernen Therapiekonzeptes. Aber das hängt doch sicher von dem individuellen Schweregrad der bestehenden Herzschwäche ab, Herr Dr. Bosse.
Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, wo wir alle Herzschwächepatienten strikt jede körperliche Tätigkeit untersagt haben und überwiegend Bettruhe oder Sitzen im Stuhl empfohlen haben. Und das hat sich eigentlich als Holzweg herausgestellt. Es ist durchaus sinnvoll und richtig, Patienten, die Herzschwäche haben, regelmäßig körperlich zu belasten durch ein Bewegungstraining. Was bewirkt das Bewegungstraining? Überraschenderweise bessert es bei den Herzschwächepatienten, es bessert den Trainingsmangel. Diese Patienten haben sich eben über lange Zeit geschont körperlich und haben deswegen einen Trainingsmangel. Und diesen Trainingsmangel kann man durch Training wieder aufholen. Das heißt, da bessert sich auch dadurch was an den Beschwerden. Das heißt, er hat weniger Atemnot. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass durch ein regelmäßiges körperliches Training es zu einem Absinken der Stresshormonspiegel kommt. Die sind gefährlich und ungut für den Patienten. Wenn diese Spiegel sinken, ist sehr gut.
Muss oder besser sollte ein solches Trainingsprogramm unter Aufsicht geschehen? Und was empfehlen Sie denn hier dann den Patienten?
Ich finde ja, dieses Training sollte zunächst mal unter Aufsicht sein. Der Arzt muss am Anfang erst mal klären, wie ausgeprägt ist diese Herzschwäche, in welchem Stadium ist der Patient. Patient, der Ruhebeschwerden hat, käme nicht in Frage. Er muss also zumindest in dem Bereich sein, wo er sich in Ruhe ganz wohl fühlt, sonst kann man Training nicht durchführen. Wenn das der Arzt genau geklärt hat, dann lässt sich so etwas machen und da ist eine Aufsicht aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die verschiedenen Herzsportgruppen, die es in unserer Region gibt, diese Aufgabe übernehmen könnten und dass sie Untergruppen bilden könnten, speziell für Herzschwächepatienten. Die wären da sicher gut aufgehoben drin.
Und diese Informationen geben Sie sicher den Patienten, wo sie sich dann hinwenden sollen.
Das können wir, genau.
Ja, Herr Dr. Mang, und jetzt widmen wir uns halt einem sehr großen Thema, was für viele unter uns auch sehr interessant sein wird, die so ein Gerät bereits haben und eingesetzt bekommen haben, nämlich die Schrittmacher. Wann werden denn diese eingesetzt?
Geeignet sind Patienten, die einen hohen Schweregrad der Herzschwäche haben, also Schweregrad 3 und 4. Das sind die Patienten, die bereits bei geringen Belastungen oder in Ruhe Luftnot haben. Das zweite ist, man muss eine Herzvergrößerung festgestellt haben. Die Pumpleistung des Herzens sollte unter 35% liegen und im EKG eine breite Kammerzacke erkennbar sein im Sinne eines Linksschenkelblocks.
Jetzt hatten Sie ja bei Ihrem Vortrag letzte Woche am Mittwoch noch im Landratsamt das sehr schön bildlich dargestellt, wie so ein Schrittmacher genau funktioniert. Nun sind wir ja heute hier im Radio und können das leider nicht zeigen, aber vielleicht können wir es vielleicht übers Radio wenigstens ein bisschen so erklären und verdeutlichen, dass Sie vielleicht uns nochmal die sogenannte CRT, abgekürzt für?
Die Resynchronisationstherapie des
erklären.
Herzens. Bei einem gesunden Herzen zieht sich bei jedem Herzschlag alle Muskelareale gleichzeitig zusammen. Die Bewegung ist also synchron. Bei dem geschwächten Herz nimmt mit dem Laufe der Zeit der Durchmesser zu. Das hat zur Folge, dass auch die elektrische Erregungsleitung im Herzen verzögert ist. Man sieht das im EKG in Form eines Linksschenkelblockes. Und diese Erregungsleitungsverzögerung führt dazu, dass die unterschiedlichen Muskelareale am Herzen, also die Vorderwand, die Seitenwand oder Hinterwand, plötzlich sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten zusammenziehen und sie sind damit asynchron. Das kann man sich so vorstellen, dass die Seitenwand sich plötzlich zusammenzieht und sich bewegt, wenn die Vorderwand schon dabei ist, wieder sich zu erschlaffen. Das hat zur Folge, dass das Herz ineffektiver arbeitet und dadurch nochmal wichtige Prozente an Herzleistung verliert. Und das ist genau der Punkt, wo diese spezielle Schrittmachertherapie angreifen kann, dass sie versucht, diese Bewegung wieder zu resynchronisieren. Und das kann man mit einem kleinen Trick machen, dass man zunächst die Sonden in das rechte Herz und in den rechten Vorhof legt, wie es bei einem normalen Schrittmacher üblich ist. Und man kann eine dritte Sonde an die Seitenwand des linken Herzens platzieren. Dazu braucht man sogar nicht einmal den Brustkorb zu eröffnen, um diese Sonde außen ans Herz anzunähen, sondern man kann über den rechten Vorhof diese Sonde in die Vene einführen. Das ist zwar vom Ablauf etwas schwieriger, und die Sonde hat auch nicht immer den idealen Halt, wie wir es von der Kammer kennen. Aber mit diesen beiden Sonden kann man dann synchron beide Kammern erregen und das Herz arbeitet damit wieder effektiver.
Wie werden denn diese Sonden eingeführt? Auch über Katheter?
Nein, man macht einen kleinen Schnitt in die Haut. Das erfolgt in der Regel unter örtlicher Betäubung. Man kann dann die Vene unterm Schlüsselbein mit einer kleinen Nadel punktieren und über diesen Zugangsweg dann die Elektroden in das rechte Herz einschwemmen.
Jetzt gesetzt den Fall, ich habe so einen Schrittmacher eingesetzt bekommen, was ich ja möglichst noch nicht möchte, wenn es irgendwie geht. Aber welche Nachsorgen sind denn hier erforderlich? Oder wie muss man das weiterhin betreuen oder beobachten, sagen wir mal so?
Es erfolgen hier genauso wie bei anderen Schrittmachersystemen Nachkontrollen in etwa halbjährlichen Abständen, wo die Programmierung des Schrittmachers abgefragt wird, wo überprüft werden kann, ob die Sonden noch korrekt liegen und richtig funktionieren. Und in diesem speziellen Fall, bei diesen Resynchronisationssystemen, führt man auch Ultraschalluntersuchungen des Herzens durch, also die Echokardiographie, um den Erfolg der Synchronisation zu überprüfen. Das Zweite ist, man wird auch in bestimmten Abständen überprüfen, ob die Belastbarkeit des Patienten sich verbessert hat. Und das kann man mit einem einfachen 6-Minuten-Gehtest, wo man dann die Gehstrecke nach der Implantation vergleicht mit der vorher.
Wie bei allem gibt es ja immer irgendwo auch manchmal Komplikationen. Mit welchen Komplikationen muss denn der Patient hier rechnen? Oder worauf ist da ganz besonders zu achten, wenn man so einen Schrittmacher selber eingebaut hat?
Gut, es sind bei jeder Schrittmacherimplantation, wo man an der Haut jetzt einen Schnitt durchführt, Komplikationen wie Einblutungen in diese Schrittmachertasche zu rechnen, gerade auch bei Patienten, die Blutverdünnungsmedikamente einnehmen, wie
zum Beispiel
Marcomar, Aspirin oder Clopidogrel. Das ist ja häufig bei diesen Patienten der Fall. Das Zweite ist, was man nie wünscht, was auch selten vorkommt, sind Infektionen in der Schrittmachertasche. Und was bei diesem System halt zu beachten ist, ich habe schon erwähnt, dass diese Sonden nicht ganz leicht zu platzieren sind und dass sie auch von ihrer Bauart her nicht immer den Halt haben wie die übrigen Sonden. Sie können also auch mal durch Bewegungen im Laufe der Zeit verrutschen, arbeiten dann nicht mehr effektiv oder sie liegen so nah an dem Nerv, der das Zwerchfell steuert, dass es zu Zwerchfellzuckungen kommen kann, die sich so auswirken wie ein Schluckauf.
Und wir kommen zu einem weiteren spannenden Punkt unserer heutigen Sendung, und zwar zu der Aufgabe eines Defibrillators. Herr Dr. Mann, welche Aufgabe hat dieses Gerät?
Man muss wissen, dass mit zunehmender Herzgröße und Abnahme der Pumpkraft des Herzens für den Patienten das Risiko steigt, einen plötzlichen Herztod zu versterben, ausgelöst durch das bekannte Herzkammerflimmern. Der Defibrillator hat zwei Möglichkeiten. Er kann zum einen solche schnellen Herzrhythmusstörungen durch Überstimulation beenden und er kann auch durch eine Schockabgabe das Kammerflimmern wieder beenden. Zudem hat er auch einen Speicher, in dem dann im Nachhinein diese Rhythmusstörungen nochmal ausgelesen werden können und man dann auch Rückschlüsse dafür gewinnen kann, welche Therapieänderung notwendig ist.
Jetzt ist gleich die Frage von mir, wie weiß man, dass man so ein Gerät mal braucht oder wann erkennt der Kardiologe, dass das unbedingt nötig ist?
Es sind hier insbesondere die Patienten betroffen, die eine Herzvergrößerung haben, deren Pumpleistung unter 30% gefallen ist und die schon einmal eine solche lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung überlebt haben, indem sie reanimiert worden sind, also wiederbelebt worden sind. Und andere Patienten, die auch eine schnelle Herzrhythmusstörung hatten und durch den Sauerstoffmangel im Gehirn bewusstlos geworden sind. Mhm. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, ist der Patient für eine Defibrillatortherapie sicher in die engere Wahl zu ziehen.
Also Sie erkennen das relativ zügig und können auch sehr schnell dann so ein Gerät möglicherweise einsetzen und beschaffen?
Ja, das Gerät ist immer vorrätig im Klinikum, das muss nicht erst beschafft werden. Mhm. Und der Einbau ist keine große Sache.
Aber es wird in der Klinik gemacht, also Der niedergelassene Kardiologe macht das in der Regel nicht.
Wenn, dann müsste er es über Belegbetten machen, aber in der Regel wird es in der Klinik gemacht.
Jetzt vielleicht nochmal, wie wird er denn eingesetzt? Es gibt ja auch, wie ich gehört habe, mehrere Gerätetypen.
Der Defibrillator wird genauso eingebaut wie ein Herzschrittmacher. Er wird also unter das Schlüsselbein zwischen die Brustmuskulatur eingelegt, sodass er auch kosmetisch wenig aufträgt und keine Beschwerden macht. Die Hauptelektrode, die für den Schock zuständig ist, wird in die rechte Herzkammer eingelegt. Und jetzt zu den verschiedenen Typen. Der Defibrillator ist nicht nur dazu da, zu defibrillieren, er hat genauso auch eine Schrittmacherfunktion. Und so wie ich einen Einkammer-Schrittmacher brauche, bei Vorhofflimmern, um einen zu langsamen Herzschlag zu behandeln, kann ich auch hier eine Vorhofsonde legen oder den Defibrillator auch zur Resynchronisation einsetzen, wenn ich auch bei seinem Einbau eine zusätzliche Sonde in die Seitenwand des linken Herzens platzieren kann.
Vielleicht eine ganz wichtige Frage, die ich beinahe vergessen hätte. Werden Einbau von so einem Gerät auch von der Kasse alles übernommen heutzutage?
Ja.
Gibt es da überhaupt keine Probleme?
Mittlerweile überhaupt nicht. Mhm.
Jetzt, was bedeutet das für einen Patienten zum Beispiel? Was heißt es, mit einem Defi, abgekürzt zu leben, vor allen Dingen im Alltag? Und wie oft müssen für solche Geräte Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden?
Der Patient kann mit diesem Defibrillator genauso leben wie mit einem Schrittmacher. Es tut nichts weh, er hat am Anfang ein Fremdkörpergefühl, aber er beeinträchtigt ihn nicht in Bewegungen. Mehr spielen Ängste oder die Furcht davor vor dem ersten Schock eine Rolle, beziehungsweise auf der anderen Seite ist er in dem Zwiespalt, er weiß, dass dieses Gerät aber mit der Schockabgabe ihm sein Leben retten kann.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ja.
Das Zweite, wo es schon Einschränkungen gibt, der Patient muss Magnetfelder oder elektromagnetische Felder meiden.
Also Mikrowelle und so weiter?
Nein, die Mikrowelle hat damit gar nichts zu tun. Das ist keine elektromagnetische Welle, sondern Wellen, die zum Beispiel von einer Bohrmaschine, von einem Handy ausgestrahlt werden. Die muss er meiden und beim Handy bedeutet das, dass ein Abstand von ca. 20 Zentimetern von dem Gerät ausreichen. Man telefoniert also mit dem gegenüberliegenden Ohr. Eine Bohrmaschine sollte man im Betrieb nicht direkt an den Defibrillator oder den Schrittmacher dranhalten. Was nicht mehr möglich ist, ist diese Patienten mit einer kernspintomografischen Untersuchung, das sind ja starke Magnetfelder, zu untersuchen.
Also ohne Bohrmaschine und ohne Handy könnte ich mir vorstellen zu leben. Kernspin, weiß ich nicht, muss, wenn es sein muss.
Nein.
Geht also dann nicht mehr praktisch?
Geht nicht. Es sind jetzt Elektroden in Entwicklung, wo es gehen soll, aber zunächst gilt mal noch, dass es dann nicht mehr möglich
also
ist.
Also drei Komplikationen haben Sie ja schon mehr oder weniger hier genannt. Gibt es noch andere Komplikationen?
Das sind auch die gleichen, wie wir sie bei dem Schrittmacher haben, dass es zu einer Einblutung der Tasche kommen kann, insbesondere bei Blutverdünnungsmedikamenten. Es besteht auch hier keine größere Gefahr, dass Infektionen eintreten können. Also größere Komplikationen sind hier nicht zu erwarten.
Prozentual gesehen, wie viele Menschen leben mit so einem Gerät? Ungefähr. Vielleicht nur mal. Oder gut, besser gesagt, aus Ihrer Erfahrung hier.
Gut, prozentual von welcher Personengruppe, das ist von der Bevölkerung, kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen.
Aber ich meine, es gibt doch sehr viele Menschen, die damit gut zurechtkommen.
Ja.
Also von Ihren Patienten. Herr Dr. Bosse, wenn nun all diese zuletzt genannten Therapien nicht mehr helfen können und die Krankheit wirklich weiter fortschreitet, welche Möglichkeiten bieten sich denn noch dem Patienten? Was kann er überhaupt da noch tun?
Also zunächst würde ich nochmal sagen, dass ja eigentlich jetzt heute Abend auch recht deutlich geworden ist, dass unsere Werkzeugkiste zur Behandlung der Herzschwäche ja eigentlich recht gut gefüllt ist. Und eigentlich, ich fühle mich damit recht komfortabel, meine Patienten behandeln zu können. Ich denke, nur in seltenen Fällen wird es notwendig sein oder wird es auch in Frage kommen, Patienten zum Beispiel eine Herztransplantation anzubieten. Das geht sicher nicht in jedem Fall. Man muss auch eine Altersgrenze von 65 Jahren beachten. Für manche Fälle wird es aber in Frage kommen. Es gibt Fälle, wo sich das Problem Herzschwäche so akut und so rasant entwickelt, dass man eine Überbrückungslösung finden muss. Und auch dafür hat die moderne Medizin Hilfsmittel gefunden in Form von sogenannten Assist-Systemen, die also die Herzarbeit unterstützen können oder sogar implantierbaren Kunstherzen, die für eine Weile die Arbeit des Herzens innerhalb des Körpers übernehmen können.
Und wenn Transplantationen durchgeführt werden müssen, dann geht das wahrscheinlich nur in München, nehme ich an. Also das nächste Standort von uns.
Also hier von Traunstein aus gesehen sind die nächsten Transplantationsstandorte München und Innsbruck.
Ich darf an der Stelle noch einen weiteren Gast hier bei uns begrüßen, und zwar Herrn Dr. Schmid von der Gemeinschaftspraxis der Doktoren Buchhorn, Drost, Schmidt und Lange hier in Traunstein. Schön, dass Sie auch heute noch bei uns angelangt sind. Herr Dr. Schmid, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr beinahe 300.000 herzschwache Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, dann ist das doch für die Betroffenen ein ganz großes Problem. Was kann der Patient hier selber dazu beitragen, um das möglichst zu vermeiden?
Ja, am besten ist, er informiert sich selbst. Das heißt, er sollte sich seines Körpers bewusst sein. Er sollte die ersten Warnsignale zunächst mal wahrnehmen und sollte eigentlich auch schon vorher, bevor die Erkrankung überhaupt mal ausbricht, möglichst schon mal bewusst sein, dass es so eine Erkrankung wie die Herzschwäche geben kann. Die ersten Warnsignale sind nämlich zum Beispiel Atemnot bei leichter oder bei kräftiger Belastung oder angeschwollene Beine, Gewichtszunahme. Das alles kann man erstmal auf zum Beispiel die Lunge schieben und sagen, ich habe eine chronische Bronchitis. Aber oft ist es nun halt doch so, dass das Herz dahinter steckt sozusagen.
Und es gibt natürlich auch, ganz wichtig ist natürlich der Lebensstil auch, dass man den sich ein bisschen anpasst.
Wenn dann schon mal die Erkrankung eingetreten ist, dann muss er sich ganz unbedingt zusammen mit seinen Ärzten und seiner Familie informieren, was er dazu beitragen kann, um dieser Erkrankung einen Einhalt zu gebieten. Weil heilbar ist die Erkrankung nicht, die Herzschwäche, sondern man kann nur versuchen, sie zu stoppen, und zwar indem man möglichst ein sogenanntes gesundes Leben führt. Das heißt, das, was wir jeden Tag predigen, möglichst einen Sport ausüben. Ich sage immer, machen Sie das, was Ihnen gut tut, was Sie selber wollen, was Ihnen Spaß macht. Da bleibt man nämlich in der Regel dabei. Es hat keinen Sinn, wenn man sich einen Home-Trainer kauft und den sich ins Wohnzimmer zunächst stellt und dass er dann nach 3 Monaten im Keller steht und den keiner mehr dann benutzt.
Aber es ist doch hier auch immer wieder ein sogenanntes Problem oder ein wiederkehrendes Problem bei vielen Patienten, vor allem bei Älteren. Die leiden sehr unter den Einschränkungen ja des Alltags, Zukunftsängste und auch an Depressionen. Und trotz immer besserer technischer Betreuung bleibt dann oft die persönliche Zuwendung des behandelnden Arztes auf der Strecke, weil der schlicht und einfach eben keine Zeit mehr dafür hat. Wie lösen Sie das Problem bei Ihnen in der Praxis?
Das kann man so nicht sagen, dass wir dafür keine Zeit haben. Es gibt verschiedene Ärzte. Wir als Kardiologen, niedergelassene Kardiologen und auch Kardiologen im Krankenhaus sind natürlich hauptsächlich für erstens mal die ganze Instrumentarium zuständig und für die ganze Diagnostik und Therapieeinleitung, aber es gibt natürlich auch die anderen Ärzte, die vor allem die Hausärzte sind ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Und wenn dann tatsächlich mal durch diese Einschränkungen im Alltag auch mal eine depressive Episode kommen sollte, dann gäbe es auch natürlich Medikamente oder man stellt den Patienten auch mal bei einem Psychotherapeuten vor.
Jetzt gibt es ja hier, um davor zu schützen, bereits sogenannte Betreuungsprogramme, also von vor Herzschwäche zu schützen und eben um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, die als Pilotprojekt schon in ein oder anderen Kliniken oder in einigen Städten in Deutschland mehr oder weniger vollzogen werden. Sind diese mittelfristig auch bei uns in der Planung?
Das wäre natürlich extrem wünschenswert, wenn wir genügend Geld hätten, um das flächendeckend einzusetzen. Betreuungsprogramme heißt, es gibt ein gemeinschaftliches Projekt zwischen Ärzten, Schwestern, Psychotherapeuten, auch Sportmedizinern. Wie wichtig das wäre, sehen wir an den Erfolgen dieser Pilotprojekte, aber es scheitert momentan immer noch an der Finanzierung.
Vielleicht noch mal eine kurze Frage. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, noch bevor Sie bei uns eingetroffen sind. Wieso gibt es immer noch Situationen, bei denen Hausärzte nicht gleich oder rechtzeitig zu Ihnen, eben zu dem Facharzt, überweisen?
Der Patient selber erkennt die Situation nicht. Und wenn er dann zum Hausarzt kommt, dann schildert er es vielleicht nicht ganz adäquat, oder man wird erstmal in die Irre geleitet und geht erstmal auf die Lunge und sagt, man hat eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung, und das dauert dann doch manchmal leider recht lange, bis der entsprechende Facharzt aufgesucht wird.
Und so langsam wieder dem Ende unserer heutigen Sendung nähern, ganz wichtig, möchte ich gerne nochmals in dem Zusammenhang auf das derzeitig topaktuelle Thema eingehen, nämlich die sogenannte neue, in Anführungszeichen, Schweinegrippe. Die Frage stellt sich bei Ihnen in der Praxis sicher auch täglich bei vielen herzschwachen Patienten: soll man nicht? Und wie steht es mit den Nebenwirkungen?
Bei den wirklich schwer Herzkranken, denke ich, kann man und muss man doch eine Impfung gegen die neue Grippe durchführen. Bezüglich der Nebenwirkungen, denke ich, so von den ersten Erfahrungen her kann man davon ausgehen, dass die relativ glimpflich ablaufen. Wenn sie ablaufen, dann sind es eher auch Nebenwirkungen wie eine Grippe, aber eher doch in deutlich abgeschwächter Form.
Jetzt hört man ja, dass bisher bei den Impfungen das relativ glimpflich abging. Also man hat ja noch nicht von sehr schweren Fällen gehört. Im anderen Fall würde ich doch meinen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht geimpft ist und möglicherweise so eine schwere Grippe bekommt oder einen schweren Verlauf, dass ja dadurch dann auch möglicherweise wie zum Beispiel Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung oder solche Dinge auch als Auswirkung davon erfolgen können. Sehe ich das richtig?
Das ist schon möglich, aber das kann nicht immer dann auch die Konsequenz sein, dass man unbedingt diese neue Grippeimpfung auch an sich durchführen lassen muss.
Die allgemeine Impfung, also für ganz normale Grippe, die jedes Jahr, also unsere normalen saisonalen Grippen, die würden Sie aber auf jeden Fall empfehlen?
Ich denke schon, das kann man mit gutem Gewissen machen. Es sind natürlich auch hier hauptsächlich die Personen betroffen, die in den entsprechenden Berufen beheimatet sind, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in Schulen, aber auch natürlich die vor allem älteren Personen und auch die älteren kranken Personen, die können sich ohne weiteres die normale Grippeimpfung durchführen lassen. Das, denke ich, kann man schon ohne weiteres raten.
Führen Sie derzeit in Ihrer Praxis die Impfungen schon durch?
Jawohl.
Mhm. Und dann vielleicht noch mal zum Abschluss Ihr persönliches Fazit zu dem Thema. Was würden Sie den Patienten raten?
Wenn es geht, versuchen, etwas zurückhaltend zu sein, etwas cool zu bleiben und bei den wirklich schwer Herzkranken, da denke ich, sollte man doch eher zur Impfung raten.
Ja, und zum guten Schluss einen guten Spruch, den aber fast keiner mehr so richtig ernst nimmt, denn Vorbeugen ist besser als Heilen, Herr Dr. Bosse, Herr Dr. Mang. Oder haben Sie hier vielleicht noch etwas Besseres auf Lager, was Sie ab und an Ihren Patienten mit auf den mühsamen herzkranken Weg mitgeben?
Also ich möchte die Empfehlung geben, wenn Sie herzkrank sind, versuchen Sie in dieser Erkrankung ein Fachmann zu werden. Versuchen Sie sich zu informieren durch Bücher, durch Internet, durch Radio. Versuchen Sie da ein Partner zu werden mit Ihrem Arzt, in dem Sie gut informiert sind und auch kritische Fragen stellen können. Das ist sicher der größte Vorteil.
Ja, wie man sieht, kann man das ja ganz gut. Sonst hätten wir diese Sendung heute Abend, glaube ich, nicht zustande gebracht. Herr Dr. Mang, vielleicht von Ihnen noch ein schönes Schlusswort.
Ich halte mich an einen Slogan der Deutschen Herzstiftung, der schon sicher über 20 Jahre alt ist. Hab ein Auge auf dein Herz.
Das ist sehr schön. Also das war ein wirklich wunderschönes Schlusswort. Ja, und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Und mir bleibt nur noch Danke zu sagen für zwei äußerst interessante Stunden hier mit Ihnen heute Abend in der Runde. Und natürlich wie immer auch für Ihr Interesse zu Hause und unseren Gästen hier im Parkhotel Traunstein. Wir hören uns schon wieder im Dezember zu einem auch sehr, sehr interessanten und spannenden Thema, nämlich Palliativmedizin, wo wir zwei Ärztinnen begrüßen werden aus Bad Reichenhall und aus Traunstein. Und bis dahin bleiben Sie mir wie immer gesund und munter irgendwie und eben die Bewegung nicht vergessen, was wir heute Abend gelernt haben. Und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend wünsche ich noch.